Herr, wir haben das gerade gesungen, Dunkel um Dunkel, weich deinem Licht. Und danke dir, dass du das wahr machst, auch heute. Ich danke dir, dass wir das nicht nur singen dürfen, sondern dass das ein Bekenntnis ist. Und danke, dass wir am Ende dieses Jahres sagen dürfen, Herr, du hast so viel Dunkel in diesem meinem Leben hell gemacht. Und du bist auch derselbe, der das im neuen Jahr tun wird. Danke dir, dass wir da kein dickes Fragezeichen hintermachen dürfen, sondern das ist unser Bekenntnis und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht. Und wir danken dir, dass wir einem guten Jahr entgegengehen dürfen, weil du der gute und heilige Gott bist. Das haben wir vorhin gebetet und das bekennen wir auch jetzt. Und ich danke dir, dass du das, was uns im Moment vielleicht gerade so wirklich so entgegenweht, wo dein Sturm uns wirklich so entgegenbläst, ich danke dir, Herr, dass du der bist, der uns willkommen heißt in diesem neuen Jahr. Danke. Amen. Amen. So, jetzt klappt auch das andere. Danke, Ralf. So, ich habe noch. Jetzt klappt. In Liebe. Sei wachsam, standhaft und geh voran, FCGM. Das habe ich so über die Predigt dieser Woche und auch der nächsten Woche geschrieben. Ich möchte über die allgemeine Jahreslosung sprechen, nachdenken mit euch, euch hoffentlich auch zum Nachdenken anregen. Und die steht in 1. Korinther 16, Vers 14. Und ich werde aber heute so auf einen Teil des Verses 13 eingehen. Da heißt es, seid wachsam und steht fest im Glauben, seid entschlossen und stark. Und jetzt, bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Und das ist die allgemeine Jahreslosung, die so über diesem Jahr steht. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe, und ich ergänze mal, Gottes leiten. Amen. Was ist das für eine Aussage, was ist das für ein Auftrag, was ist das für eine Befreiung auch zu überlegen, wenn ich nachdenke, hey, wie soll ich mich verhalten? Was beschäftigt mich in diesem Jahr? Was hat mich vielleicht im letzten Jahr beschäftigt? Was nehme ich vielleicht noch so mit? Wie gehe ich mit dem einen oder anderen Menschen um, der mir so begegnen wird? Ich soll mich von der Liebe Gottes leiten lassen. Mal so einen Moment innezuhalten und zu fragen, was das heißt. Und ich möchte so darüber mit euch nachdenken, ich möchte euch Impulse mitgeben. Und heute werde ich so bei diesem Vers 13 stehen bleiben und auch nur bei einem einzigen Punkt, nämlich bei diesem Gedanken, seid wachsam. Ich möchte mit euch über Wachsamkeit nachdenken und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Wort Wachsamkeit geht. Seid wachsam und steht fest im Glauben. Wir waren letztes Jahr, also noch 2022 in London und da sind ganz viele Wachsoldaten und einen habe ich hier fotografiert und der sitzt so auf einem Pferd und der bewacht etwas und es ist gut zu wissen, was wir bewachen. Auch darüber möchte ich mit euch nachdenken, was wir bewachen. Und die Frage ist, wann sind wir denn wachsam? Wann bist du wachsam in deinem Leben? Sind wir überhaupt noch wachsam in unserem Leben? Also die wenigsten von uns wohnen ja auf einer Ritterburg. Die wenigsten arbeiten auch in einer Bank, wo vorher so ein Security Service steht. Ich habe jetzt, wo sind wir jetzt kürzlich gewesen? Ach, bei irgendeinem Drogeriemarkt, da stand auch so ein Security-Mensch. Ich habe gedacht, was bewacht der da eigentlich? Weiß nicht, die Diebe, die da irgendwelche Dinge rausnehmen, keine Ahnung. Aber wo sind wir in unserem Leben wachsam? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Ich glaube, wir sind aufmerksam, vielleicht ist das nochmal so ein anderes Wort, wenn wir einen besonders wichtigen oder vielleicht auch einen besonders anstrengenden Moment in unserem Leben erwarten. Wenn irgendetwas Wichtiges kommt und wir überlegen, was muss ich jetzt tun? Was wird jetzt von Bedeutung sein? Wie werde ich mich entscheiden müssen? Wir sind vielleicht dann wachsam, wenn wir besonders vorsichtig sein müssen, wenn wir spüren, ich muss jetzt aufpassen. Jetzt gibt es einen Moment in meinem Leben, wo ich besonders aufpassen muss. Ein Beispiel ist zum Beispiel beim Kochen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Milch gekocht hat. Ja? Die hat eine besondere Eigenschaft. Ja? Die entwickelt ein Eigenleben. Die freut sich so und dann möchte die weite Welt gucken und dann kommt die aus dem Topf raus. Und du kannst nichts dagegen machen. Du kannst natürlich schon was dagegen machen, die rechtzeitig wieder klein drehen, ne? Oder so den Topf dann vom Herd nehmen. Also da sind wir so besonders wachsam. Ich musste an die Pfadfinder, an die Royal Rangers denken. Die haben, glaube ich, eine Feuerwache, oder? also wo sie das Feuer bewachen müssen. Ja, es nickt einer so vorsichtig. Da sind wir besonders wachsam. Und eben den Soldaten hier auf seinem Wachposten. Meistens, und das ist ja auch so ein bisschen Ausdruck von unserer Lebensqualität, die wir haben, müssen wir in unserem Leben nicht mehr besonders aufpassen. Müssen wir nicht besonders wachsam sein. Also ich schließe noch unsere Haustür, die schließe ich auch schon eigentlich kaum noch ab. Also wenn ich drin bin, wenn ich natürlich weggehe, dann schließe ich sie schon ab. Aber ich lasse jetzt auch nicht sperrangelweit auf. Aber ich muss mir jetzt nicht irgendwie große Angst machen. Also unser Leben ist auch mittlerweile so komfortabel geworden, dass wir nicht permanent aufpassen müssen, passiert jetzt etwas? Ich muss jetzt irgendwie auf der Hut sein. Ja, wenn ich mit dem Auto fahre, da muss ich natürlich auch aufpassen. Da muss ich auch wachsam sein, was passiert so um mich herum. Wir sind gestern ein bisschen spazieren gegangen, auch so durch den Wald, wo ganz viele Bäume auch schon wirklich noch so auf dem Boden lagen. Und man einfach gemerkt hat, so der Schnee und der dann später auch einsetzende Regen und vor allen Dingen auch der Sturm dann danach hat echt manchen Baum wirklich so umgehebelt. Der lag da so. Und wir dachten so, sprachen auch dann darüber, naja, also wenn man gerade, man wird ja oft gewarnt, bei Sturm eben nicht durch den Wald zu gehen, und das ist uns nochmal so vor Augen gestanden, du gehst durch den Wald und da kann wirklich was passieren. Da kann wirklich ein Baum umknicken, und die Frage ist, was machst du dann, wenn du jetzt da durchgehst und der Baum gerade zur Seite kippst? Nein, unser Leben ist mittlerweile so komfortabel geworden, wir müssen nicht alle Nase lang aufpassen. Wir müssen nicht alle Nase lang irgendwie unsere Sirenen heulen lassen, weil irgendetwas passieren könnte, weil wir irgendjemand anders warnen müssen. Ich denke, wer wachsam ist, ahnt, dass etwas Entscheidendes kommen könnte, und er fängt sich an vorzubereiten. Er fängt sich an vorzubereiten. Er ahnt, jetzt kommt etwas, das ist vielleicht neu. Gerade so am Anfang dieses Jahres, vielleicht der ein oder andere da, der einen neuen Arbeitsplatz anfängt. Ich muss mich irgendwie darauf vorbereiten. Wir sind gestern an einem anderen Haus dann vorbeigegangen und es sah so aus, als ob jemand auszieht. Auch das ist so etwas, wo ich mich darauf vorbereiten muss, sowohl den Auszug auch dann und den Einzug in die neue Wohnung. Ich ändere vielleicht meinen Wohnort. Was wird mir an diesem neuen Wohnort passieren? Ich muss mich darauf vorbereiten. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und dann bin ich so besonders wachsam. Aber Wachsamkeit alleine reicht eben nicht. Ich muss ja auch ein Stück weit wissen, was kommt, was eintritt. Und das kann auch etwas Unvorbereitetes sein. Es kann auch etwas sein, was, und gerade wenn man vielleicht so am Anfang oder am Ende des alten Jahres steht und so ein bisschen schon so einen Blick in das neue Jahr wirft, wir wissen nicht, was da alles kommen wird. Also die Börsenmakler waren ja überrascht, wie gut 2023 ja gewesen ist. Und die Frage ist, was wird kommen im neuen Jahr? Wir wissen es nicht. Und wir mögen es auch nicht, wenn Unvorbereitetes kommt. Oder wer mag das? Wenn es völlig unvorbereitet so über dich hineinbricht. Ich sehe jetzt irgendwie keine Hand. Das ist nicht das, wo wir so meinen, das ist richtig gut. Und doch glaube ich, und ist die Frage, muss ich als gläubiger Mensch auch wachsam sein? Paulus schreibt das hier, seid wachsam und steht fest im Glauben. Und irgendwie gehört das auch beides zusammen, seid wachsam. Ich möchte uns heute Morgen mal fragen, was gilt es denn zu bewachen? Was gilt es denn in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Glauben, in deiner Familie? Was gilt es denn zu bewachen? Vielleicht nimmst du das mal so als eine Frage mit. Als ich über diese Frage nachgedacht habe, habe ich gedacht, gut, ich muss jetzt heute Morgen predigen oder ich darf heute Morgen predigen. Also gucke ich mit euch mal ein bisschen zurück, worüber spricht denn der Apostel Paulus in diesem ganzen ersten Brief? Wenn er das am Ende seines Briefes schreibt, seid wachsam, dann denke ich, muss er vorher etwas gesagt haben, was es auch zu bewachen gilt, was kostbar ist, was wertvoll ist. Und ich habe euch mal so ein paar Punkte mitgebracht, die, was es denn zu bewachen gibt, was bewache ich denn? Und die großen Themen dieses Briefes zeigen das Kostbare, was wir haben. Und ich werde euch gleich so aus dem Portfolio, was der Paulus da so ausbreitet, 5 Punkte nennen. Und ihr werdet nicht alle in eurem Leben haben. Auch ich werde nicht alle in meinem Leben vielleicht haben. Es geht hier auch nicht um ein Ideal. Aber am Anfang, und das sei jetzt schon mal verraten, und am Ende steht das Kreuz und die Auferstehung. Und das ist so, das sind so die Herzstücke unseres Glaubens, darüber immer wieder nachzudenken, was bedeuten Kreuz und Auferstehung für mein Leben. Und ich sage nicht nur mal für mein Leben als Christ, sondern auch für meinen Alltag. Damit fängt alles an und damit hört auch alles auf. 5 Themen habe ich mal hier so rausgegriffen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Und ich werde jetzt für jedes dieser Themen eine Wunderkerze anzünden. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ich wollte ja eigentlich so Feuerwerksraketen mitbringen, aber dann dachte ich mir, das ist mir jetzt... Also A, ist es ein bisschen blöd hier, weil hier fliegen die nicht so hoch. Und zweitens ist das ja jedes Jahr dieselbe Diskussion. Ne? Darf man zu Silvester knallen? Soll ich jetzt hier fragen, wer dafür und wer dagegen ist? Nee. Ich nehme jetzt mal den 3. Punkt raus, Freiheit und Rücksicht. Ich weiß nicht und ich werde dir auch keine Vorgabe darüber machen, ob du heute Abend knallen darfst oder nicht. Paulus gibt uns eine große Freiheit in ganz vielen Dingen. Aber er mahnt auch zu einer gegenseitigen Rücksicht. Als ich über diesen Punkt nachgedacht habe, und der steht in Kapitel 8, was ist es für ein Schatz zu wissen, dass ich in der Gemeinde, in einem Haus bin, in einer Umgebung bin, von Menschen umgeben bin, wo ich weiß, hier wird mich keiner übervorteilen. Das ist ja vielleicht in mancher Firma, in manchem Betrieb anders. Da kommt es auf Erfolg an. Und der Erfolg ist sichtbar in dem, was am Ende des Monats herausspringt, wie viel Umsatz ich generiert habe, wo ich vielleicht etwas eingespart habe, wie gut ich gewesen bin, wie viele Fehler ich vermieden habe, wie viele Fehler ich korrigiert habe. Was ist es für ein Schatz zu wissen, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo ich weiß, hier wird mich niemand übervorteilen. Gemeinde ist nicht irgendwie eine Kampfbahn, wo es darum geht, am Ende wird einer erfolgreich dastehen und alle anderen sind platt. Jetzt in den Nachrichten kommt ja immer so die Darts-WM, also so dieses Pfeilewerfen, nicht? Das ist so ein Kampf Mann gegen Mann. Also die kämpfen nicht miteinander, sondern die kämpfen so, indem sie die Pfeile so an die Wand werfen auf diese Zielscheibe. Und am Ende bleibt einer übrig. Das ist nicht das Bild von Gemeinde, wo am Ende einer übrig bleibt. Und er hat alle anderen besiegt. Sondern es ist ein Schatz zu wissen, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir miteinander unterwegs sind. Der erste Punkt ist, habe ich ganz oben hingeschrieben, das ist das Wort vom Kreuz. Und da komme ich, das ist so die zweite Wunderkerze, die ich anzünden möchte. Das Wort vom Kreuz, sagt Paulus am Anfang des Briefes, ist uns eine Gotteskraft. Was ist deine Lebenskraft? Was ist deine Lebenskraft? Wir haben vorhin für Menschen gebetet, die gerade so von Krankheit getroffen sind. Wo ist dann unsere Lebenskraft, wenn wir plötzlich spüren, wir sind am Ende? Der Körper will nicht mehr. Der Körper kann auch nicht mehr. Andere Menschen haben vielleicht Depressionen, weil sie spüren, mein Herz. Und damit meine ich so, mein Wille, meine Seele, sie kann nicht mehr. Sie ist erschöpft. Woher kommt unsere Kraft? Aus dem eigenen? Ziehe ich meine Kraft aus dem anderen, aus meinem Umfeld heraus? Ja, es ist gut, wenn wir starke Beziehungen haben, wenn wir Menschen haben, wenn wir Freunde haben, wenn wir eine Familie um uns herum haben. Aber weiß ich auch, dass das Wort vom Kreuz mir eine Gotteskraft ist? Den zweiten Punkt, den ich da genannt habe, und ich zünde mal so die dritte Wunderkerze an, ist die Kostbarkeit des Einzelnen. Und ich mache das mal fest an diesem 1. Korinther 3, Vers 16, da geht es darum, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und das ist für mich eine Umschreibung dessen, wie kostbar der Einzelne ist. Wir sind nicht nur ein Werk und ein Geschöpf Gottes, so wie du hier sitzt, mit deiner ganzen Lebensgeschichte, sondern in dir drin wohnt der Geist Gottes, der Heilige Geist wohnt in dir. Das ist das, was Gott seinen Kindern zusagt. Wie kostbar ist der Einzelne? Und wenn man so durch die Reihen geht und zu fragen und darüber nachzudenken, welche Kostbarkeit ist in dir drin? Hat Gott in dir hineingelegt? In dich hineingelegt? Und dann muss ich nicht nur in der ersten Reihe anfangen, sondern kann ich auch in der letzten Reihe anfangen. Zu überlegen, welche Kostbarkeit liegt in dir drin? Was hat der Heilige Geist in dich hineingelegt? Ganz, ganz originell, ganz speziell für dich. Liebe als Gegensatz zur Lieblosigkeit soll die vierte Wunderkerze sein. Das große Kapitel 13. Liebe gegen Lieblosigkeit. Wie viel Lieblosigkeit erleben wir eigentlich in dieser Welt? Wie viele Raketen fliegen auf Menschen? Und jeder einzelne ist Ausdruck von Lieblosigkeit. Weil es ist mir egal. Ich will, dass das kaputt geht, wo diese Rakete landet. Und wir dürfen einen Gegenpol dazu setzen. Und damit meine ich nicht irgendwie so etwas Utopisches, sondern ich meine ganz konkret in unserem Miteinander, in unserem Alltag. Ich habe das gestern so im Newsletter geschrieben. Freundlichkeit ist so die kleine Schwester der Liebe Gottes. Und wir sind in der Lage, auch das gehört ja zu dem, was Gott in uns hineingelegt hat, durch seinen Heiligen Geist, freundlich zu sein. Menschen um uns herum und weil vielleicht auch wir selber haben einen Hunger nach Freundlichkeit. Du kannst ja mal ein bisschen U-Bahn fahren. Ich weiß nicht, ob das immer so eine freundliche Angelegenheit ist. Geben wir Menschen diese Freundlichkeit? Sind wir bereit, Menschen diese Liebe Gottes zu geben und zu zeigen? Und damit meine ich nicht, ihnen irgendetwas zu erzählen, sondern vielleicht manchmal einfach nur zuzuhören. Einen Moment der Aufmerksamkeit zu geben und zu sagen, hey, ich bin jetzt ganz bei dir. Und dann wird dieses Thema, alles, was ihr tut, dabei lasst euch so von der Liebe Gottes leiten. Also wird ganz konkret im plötzlichen Miteinander, im plötzlichen Beisammensein, das wieder neu zu lernen und zu fragen, was sind die kleinen Themen, die kleinen Dinge, die ich geben kann, um einen Moment mit einem anderen ganz anders zu gestalten, als ich das vielleicht möchte. Vielleicht so innerlich möchte, sondern zu sagen, nein, ich setze bewusst die Freundlichkeit Gottes dazwischen. Ich schenke mal jemandem ein freundliches Wort. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber ich merke, es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Es fängt immer mit einer bewussten Entscheidung an. Und gerade bei Menschen, mit denen man ganz oft zusammen ist, glaube ich, mehr denn je braucht man so diese bewussten Worte, Gesten der Freundlichkeit. Das gilt nicht nur für Ehepaare, das gilt für Freundschaften, für Beziehungen, für Arbeitsbeziehungen, für Leute in der Schule, in der Ausbildung. Das spielt sich dann so ein. Aber mehr denn je ist es wichtig, auch in diesen Momenten da zu fragen, was bedeutet es, so die Liebe Gottes zu zeigen und zu leben. Und als fünfte Rakete, oder nein, Rakete ist es ja nicht, als fünfte Wunderkerze, nein, keine Angst, ich hole jetzt auch keine Rakete hervor, ist das große Kapitel 15, wo es um die Auferstehung geht. Ich habe das schon gesagt. Und das ist für mich so eine ganz klare Zusage, hey, wir haben eine Zukunft. Ich weiß nicht, was das kommende Jahr bringt. Wäre schön, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde. Irgendjemand die Tage, mit dem er uns unterhalten hat, hat dafür gebetet. Jetzt im Gottesdienst an Heiligabend soll Jesus wiederkommen. Ist er nicht wiedergekommen? Also zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, dass wir eine Auferstehung haben. Wir wissen, dass Jesus Christus auferstanden ist und wir werden das wann feiern? Ostern. Anfang April. Nein, Ende März. Ich glaube, 31. ist Ostersonntag. Kann das sein? Hey, das ist eine Aussage, wir haben eine Zukunft. Wir haben eine Zukunft. Manche sehen ganz düstere Wolken ja so aufziehen. Manche machen sich Gedanken, wie wird es weitergehen? Aber wir haben eine Zukunft. Und ich möchte dich bitten, dass du das immer wieder neu für dich auch entdeckst, dieses zu wissen, ich habe eine Zukunft. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich habe eine Zukunft. Wie bin ich wachsam? Und das ist, zu diesem Gedanken möchte ich euch zwei Fragen stellen. Wie bin ich wachsam? Ich habe euch so ein bisschen beschrieben, was Paulus alleine alles beschreibt, was wir denn bewachen sollen, was in unserem Herzen drin ist, was unseren Glauben ausmacht, was unser Leben ausmacht. Und wie bin ich wachsam? Als ich darüber nachdachte, kamen mir so zwei Bilder in den Sinn. Das eine ist das, was ihr hier seht, ein Wachturm. Da steht jemand fest an einem Ort und man sieht das auch hier und hat einen Blick über ein weites Land. So hat man das früher gemacht. Man hatte noch kein Radar, man hatte noch nicht so viele gut funktionierende Spione. Man wusste nicht genau, wann der Feind kommt. Man musste weit gucken können. Ferngläser gab es auch noch nicht. Also war es wichtig, dass man möglichst hoch und möglichst weit stand, um möglichst weit zu gucken. Da stehe ich an einem Ort und da gibt es eine Mauer, wie sie auch hier ist, und die bewacht etwas, die bewacht eine Stadt, die bewacht einen Ort. Und an diesem Ort bin ich und muss aufmerksam sein. Und das ist okay, das ist gut so. Es ist gut zu wissen, weil das, was in dieser Stadt ist, wichtig ist, weil die Menschen lieb sind, weil die Menschen kostbar sind, weil es viele Reichtümer in dieser Stadt gibt, weil wir vieles aufgebaut haben in einer Stadt, das muss bewacht werden. Menschen wollen das rauben, Menschen wollen das nehmen. Es soll bewacht werden. Das ist uns nicht nur bei Menschen so. Wir haben die Tage eine kurze Sendung über Tiere gesehen, über Mistkäfer. Und da ist doch tatsächlich so der eine Mistkäfer, ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt nennen soll, Anton, nenne ihn mal Anton. Anton macht sich so eine Mistkugel und will die jetzt zu seinem Bau rollen, zu seiner Höhle rollen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt Otto. Otto ist auch Mistkäfer. Und Otto denkt, das ist aber eine super Mistkugel, die hätte ich gerne. Und dann fängt Otto an, gegen Anton zu kämpfen. Und wenn Anton nicht aufpasst, dann ist die Mistkugel weg. Also man kann sich auch über Mist streiten. Und ich möchte damit sagen, das scheint irgendwie so in uns Lebewesen drin zu sein. Ach, das, was der andere hat, ist toll. Das könnte ich auch haben wollen. Und dann fing man an, Bogen zu bauen, Mauern zu bauen, Wachtürme zu bauen. Bis heute. Man hat irgendwie Angst, da könnte jemand kommen, da könnte jemand über uns herfallen. Ob begründet oder nicht begründet. Das ist die eine Variante, wie man wachen kann. Und das andere ist, ich musste an so einen Ausguck denken, deshalb habe ich das hier mal so von einem Schiff gebracht. Das ist eine ganz andere Situation, wo ich wachsam bin. Da bin ich nämlich unterwegs. Da will ich zu einem Ziel hinkommen. Und dann ist die Frage, was passiert mir auf dem Weg? Nicht, wenn das ist ein schwedisches Schiff, wenn das vielleicht so durch das Eismeer fährt, dann muss es gucken, sind Eisberge da? Gibt es irgendein Hindernis auf meinem Weg zum Ziel? Oder da war jemand, ich habe so ein bisschen nochmal über die Geschichte von Kolumbus nachdenken müssen, nicht die so über den Atlantik gefahren sind, weil sie ja nach Indien wollten und sind dann gelandet auf einem Land, was sie gar nicht kannten. Also das haben sie ja festgestellt, dass sie das nicht kennen und offensichtlich irgendwas Neues ist. Und auch das ist jemand im Ausguck und sieht irgendwann, da ist Land. Nach vielen tausend Kilometern nur Wasser sieht er plötzlich, da ist Land in Sicht. Und beides hat etwas mit Wachsamkeit zu tun. Die einen sind an einem Ort und bewachen das, was vor Ort ist, und die anderen sind unterwegs, weil sie zu einem Ziel wollen. Und sie müssen das Ziel im Blick behalten. Sie müssen auf die Orientierung aufpassen. Und sie müssen gucken, ob das Ziel jetzt endlich in Sicht kommt. Beides hat seine Berechtigung. Ein Hafen muss ich genauso bewachen wie das Schiff, das aus dem Hafen herausfährt. Und deshalb will ich auch das eine nicht gegen das andere ausspielen. Könnt ihr jetzt sagen, man muss immer gucken, wo es hingeht. Man muss immer gucken, wo es lang ist. Man muss immer gucken, wo das Ziel ist. Nein. Vielleicht ist da jemand, der sagt, hey, ich weiß um den Schatz an dem Ort, wo ich bin, und den gilt es zu bewachen. Und dann gibt es andere, die wollen nach vorne, die wollen weiter und müssen sagen, hey, wo geht's lang? Und auch da muss ich wachsam sein, dass ich unterwegs bleibe und nicht irgendwann zwischendurch einfach mal den Anker ins Meer werfe und sage, so, jetzt bleibe ich mal hier. Hab keine Lust mehr. Sondern wo geht's lang? Ich brauche beides. Ich brauche auf beidem brauche ich Wachsamkeit. Da, wo ich bin und da, wo ich hin will. Die zweite Frage ist, und damit komme ich zurück zu der Bibel und zu dem ersten Korintherbrief, wie bin ich wachsam? Wie gehe ich eigentlich mit der Bibel um? Wie gehe ich eigentlich mit der Bibel um? Und ich glaube, dass das ganz viel mit Wachsamkeit zu tun hat. Zu wissen, was steht da eigentlich drin und was bedeutet das eigentlich für mich? Und ich habe mal hier so ein Wort rausgenommen, das habe ich vorhin schon mal vorgelesen. 1. Korinther 1, Vers 18, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ist es Gottes Kraft. Und ich habe da mal so ein paar Gedanken daneben geschrieben, um dich einfach mal zu fragen, zu sensibilisieren, was bedeutet eigentlich dieser Bibelvers für mich? Was bedeutet eigentlich das Wort vom Kreuz für mich? Das Kreuz überhaupt, ist das eine Kraftquelle oder ist das eine Floskel? Im Moment haben wir das Kreuz hier zugehängt. Kommt irgendwann wieder zum Vorschein, keine Angst. Ist das einfach so, ich habe halt eine Kette, also habe ich nicht, aber ich hänge mir das vielleicht um, weil es schön aussieht. Was ist das Wort? Was ist das Kreuz für dich? Ist es Kraftquelle oder ist es halt, naja, es gehört halt irgendwie dazu? Das Kreuz, ist es ein Ort der Ruhe oder ist es ein frommes Denkmal für dich? Es ist ja schön, wenn ich unterwegs bin beim Wandern und dann sehe ich da so ein Wegkreuz. Gestern sind wir auch in so einer kleinen Kapelle vorbeigekommen. Schön anzusehen. Und man spürt den Glauben, der damit zum Ausdruck kommt. Dankbarkeit. Die Leute, die das vor 3 oder 4 Jahren gebaut haben, diese kleine Kapelle, waren Landwirte, die gesagt haben, sie sind dankbar für ihr Leben. So stand es in unserem kleinen Reiseführer drin. Dankbar für ihr Leben. Das Kreuz, was da drin ist oder was abgebildet war, war mehr als nur ein Denkmal. Das hat etwas mit dem Leben zu tun gehabt. Ist das Wort vom Kreuz meine Kraft oder anders ausgedrückt, bin ich, was ich bin, weil Gott mir alles gab oder weil ich immer noch darin lebe, ich muss alles geben. Ich bin so gepolt, ich muss alles geben. Ich muss perfekt sein, ich muss pünktlich sein, ich muss immer präsent sein, ich muss immer das Beste liefern. Ich möchte immer, dass alle in meiner Umgebung zufrieden sind. Aber innerlich bin ich völlig ausgelaugt, bin ich völlig kraftlos. Beflügelt mich das Wort vom Kreuz oder belastet es mein Gewissen, weil es mich nur an meine Schuld erinnert und ich nicht innerlich frei werde? Ich möchte heute Morgen sagen, wenn die Schuld in dir hochkommt, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und schließlich setzt es mich frei, auch Schwieriges anzugehen? Setzt es mich frei, nach vorne zu schauen? Oder ist das Kreuz eigentlich nur noch eine brutale Geschichte, wo ein Mensch elendig versagt hat und umgekommen ist? Wo ein guter Mensch am Ende seines Lebens gescheitert ist? Oder ist es die Kraft für dich, nach vorne zu gehen und Schwieriges anzupacken? Der Tod von Jesus war alles andere für ihn als irgendwie ein leichter Weg. Aber er ist ihn gegangen. Er ist diese Schwierigkeit angegangen. Er wusste, dass danach die Auferstehung kommt. Aber er wusste auch um jeden einzelnen Schmerz, der kommt, um jeden einzelnen Peitschenhieb, der kommen würde. Den wusste er. Setz das Kreuz dich frei, Schwieriges anzugehen. Und schließlich kann ich vergeben und kann ich Vergebung annehmen. Was ist das Wort vom Kreuz für dich? Ein schöner Satz? Ein Briefbeginn? Ich komme zum Schluss. Was brauchst du für 2024? Was ist offen geblieben an diesem Silvestertag? Was nimmst du mit an offenen Punkten? Was nimmst du mit an Enttäuschungen? Was nimmst du aber auch mit an Plänen, an Wünschen, an Bedürfnissen, an Sehnsüchten? Als ich in unsere Gottesdienstgruppe die Predigt so reingestellt habe und nach Input gefragt habe, nach Rückmeldung gefragt habe, hat mir Christine diesen Vers geschrieben. Epheser 6, Vers 10. Auch wieder so der Abschluss eines Briefes. Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Was brauchst du für 2024? Ihr habt Bibelverse gezogen. Sagt dir dieser Vers etwas? Also in meinem Bibelvers aus Jesaja 46, Vers 4, ich habe mir selten im Bibelvers so merken können, steht etwas über graue Haare drin, dass Gott mich bis ins Alter durchtragen wird. Da ist man natürlich versucht, den Bibelvers vom Nachbarn zu nehmen. Ich nehme dieses Wort. Es wird mich durchtragen. Der Herr wird mich durchtragen. Ich weiß nicht, was kommt. Das ist die eine Botschaft, die ich daraus gezogen habe. Aber die andere ist, ich möchte es auch denjenigen zusagen, die schon altersmäßig weiter sind als ich. Der Herr wird dich durchtragen. Wir wissen nicht, was kommt. Es ist uns nicht zugesagt, dass wir kerngesund irgendwann friedlich einschlafen. Vielleicht haben wir am Ende des Lebens nochmal so eine richtig schwierige Herausforderung. Aber der Herr trägt uns durch. Auch im Alter. Er vergisst uns nicht. Er hat kein Problem mit der Alterspyramide, wie das wir vielleicht an manchen Punkten haben. Die göttliche Altersversorgung passt und sie hört nicht auf. Egal, wie lange ich vorher schon eingezahlt habe. Gott versorgt mich in meinem Alter. Was ist offen geblieben für dich? Was nimmst du mit? Ich möchte für dich jetzt beten, dass du so erlebst, wie die Kraft Gottes am Ende dieses alten Jahres und morgen am Anfang des neuen Jahres auf dich kommt. Und du spürst, mit diesem Gott kann ich mit Freude, mit Zuversicht, mit Hoffnung in das neue Jahr gehen. Und das ist mehr als ein guter Vorsatz, der spätestens am 10. Januar dann fertig ist. Es wird dich durchtragen bis zum 31.12.2024. Und merke, 2024 ist ein Schaltjahr. Ein Tag mehr und Gott trägt dich einen Tag mehr durch. Mit Freude, mit Liebe, mit Kraft und mit Zuversicht. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns dieses Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir wachsam sein dürfen. Dass wir wachsam auf die Schätze in unserem Leben sein dürfen, die du hineingelegt hast. Dass wir wachsam sein dürfen, weil wir spüren, dass du uns ganz viel in unserem Leben schenkst. Und dass du auch für das neue Jahr in 2024 viel Gutes bereithältst. Herr, und wir wollen wachsam sein, dass niemand uns das rauben kann. Wir wissen, dass der Teufel uns die Dinge raubt. Aber wir wollen wachsam sein, wir wollen das Gute immer wieder neu entdecken. Wir wollen entdecken, was wir eigentlich hier in unserem Leben haben, was es zu bewachen gilt. Und ich danke dir, dass über unserem Leben steht, dass das Wort vom Kreuz unsere Gotteskraft ist und dass das lebt und dass dieses Wort vom Kreuz auch im neuen Jahr an seiner Kraft nichts verloren haben wird. Und ich bete, dass uns allen die Worte, die wir gezogen haben, die Worte, die wir im kommenden Jahr lesen werden, in deinem Wort, dass die ihre ganze Kraft entfalten können, dass sie uns zur täglichen Versorgung werden können. Amen. Amen. Gottes Segen euch.